Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Marktkompakt-Podcast Nummer 107. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel und wie immer habe ich mir auch für diese Podcast-Folge einen Gast eingeladen, den werde ich Ihnen gleich vorstellen, weil wir wie immer auch zu dieser Podcast-Folge natürlich eine These haben, über die wir sprechen wollen. Und diese These lautet: Europa kann von der durch Trump erzeugten Unsicherheit profitieren. Und das ist durchaus eine kontrovers zu diskutierende These. Das weiß ich aus diversen Gesprächen mit Kunden, Interessenten bei Vorträgen aus den letzten Wochen, Monaten und fast Jahren, weil wir natürlich alle wissen, dass in Europa in Anführungsstrichen auch nicht alles Gold ist. Aber genau über diese Themen werde ich jetzt in den folgenden Minuten sprechen. Und da freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast. Wir haben heute dabei Jörn Quitzau. Er ist Chefvolkswirt bei der Bergos Privatbank in der Schweiz, war zuvor lange Jahre Volkswirt bei Berenberg und bei der Deutschen Bank. Und ich freue mich ganz besonders, Jörn, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast bei uns.
Ja, vielen Dank, Carsten, für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Dankeschön.
Sehr gern. Das ist ja sozusagen die Revanche. Ich war ja bei dir auch schon zwei, dreimal zu Gast. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute die Frage stellen kann. Und ich fange gleich mal an. Dein Arbeitgeber Bergos Privatbank Schweiz ist vielleicht in Deutschland nicht jedem geläufig. Von daher erklär uns doch gern mal und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist Bergos versteckt dahinter?
Ja, das glaube ich gern, dass Bergos in Deutschland nicht so bekannt ist und deswegen vielen Dank für die Möglichkeit, das kurz einzuordnen oder zu erklären. Bergos entstand 2021 mit einer neuen Aktionärstruktur aus der Berenberg-Gruppe. Das heißt also, früher war Bergos eigentlich Berenberg Schweiz. Und der Name Bergos leitet sich so ab, dass einfach die ersten drei Buchstaben aus dem Gesamtnamen von Berenberg, das ist ja eigentlich Berenberg-Goslar, hat man die ersten drei Buchstaben von Berenberg und die ersten drei Buchstaben von Goslar genommen und das zusammengefügt. Das heißt also, in dem Namen Bergos steckt praktisch die alte Verbindung zu Berenberg drin. Und inzwischen ist Bergos aber nach einer Übergangsphase, wo es Berenberg Bergos hieß, ist jetzt Bergos inzwischen komplett eigenständig und ich bin seit April 2024, also jetzt bald zwei Jahre bei Bergos und Bergos hat Standorte in Zürich und in Genf. Ich sitze jetzt gerade in Zürich, also schöne Grüße aus Zürich nach Hamburg.
Sehr schön, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in Hamburg auch treffen, weil da bist du ja auch öfter zugegen. Genau. Und vielen Dank für die Einordnung schon mal. Und vielleicht noch ein Thema ganz kurz vorab, bevor wir in den Inhalt einsteigen, zu dir selber. Ich weiß, ich nenne das mal so eine deiner Steckenpferde, wenn man das so sagen kann, ist das Thema Ordnungspolitik. Unter anderem betätigst du dich ja als Autor für ein ordnungspolitisches Journal, ein Online-Journal, Wirtschaftliche Freiheit, produzierst dafür auch Podcasts und schreibst. Ja. Und vielleicht auch ganz kurz für unsere Zuhörerschaft nochmal den Hintergrund Ordnungspolitik. Warum ist das so wichtig und gerade für dich auch so wichtig? Warum engagierst du dich für das Thema so stark?
Ja, also zum einen ist es so, dass es mich seit Studienzeiten eigentlich sehr stark interessiert und Ordnungspolitik findet jetzt im Bankensektor nicht so richtig statt. Ne? Also da interessiert man sich ja immer für die kürzere Distanz und für die kürzeren Fristen, was im nächsten Quartal passiert, was im nächsten Jahr passiert. Aber Ordnungspolitik beschäftigt sich eigentlich mit der Frage, wie eine Wirtschaftsordnung richtigerweise auszusehen hat. Also wie ist eine gute Rahmenordnung? Und das ist das, was letztlich langfristig dann auch den Wohlstand eines Landes erzeugt. Wenn die Rahmenordnung gut ist, wenn die Wirtschaftsordnung gut ist, dann floriert langfristig ein Land. Und wenn die Rahmenordnung schlecht ist, ja, dann wird sich das mittelfristig auch auf die Wachstumsraten, auf das Wohlstandsniveau auswirken. Und ich würde es jetzt mal, also Fußballvergleiche sind manchmal gut, nicht immer, aber ich würde es jetzt mal so mit einem Fußballvergleich erklären, dass Ordnungspolitik ist im Prinzip das Festlegen von Spielregeln. Und Ordnungspolitiker sind immer der Auffassung, dass der Staat dafür da ist, die Spielregeln festzulegen, also den Rahmen festzulegen, aber sich nicht am Spiel selbst beteiligen soll. Das heißt also nicht großartig intervenieren sollte in die in das Spiel oder in die Wirtschaft in dem Fall, genauso wenig wie eben beim Fußball der DFB selber mitspielt oder der Schiedsrichter selber mitspielt, sondern der Schiedsrichter passt auf, dass die Regeln eingehalten werden. Nicht? Also das ist so eine kleine Analogie. Und mir ist klar, gerade wenn man im Finanzsektor unterwegs ist, da gibt es oftmals die Kritik, dass Ordnungspolitik ja am Ende nicht so richtig hilft, weil wenn eine Krise da ist, dann kann man nicht erst über Regeln diskutieren. Während der globalen Finanzkrise, da war immer so ein gängiges Bild, wenn das Haus brennt, dann kann man nicht über die Brandschutzordnung diskutieren, sondern dann muss die Feuerwehr ran und löschen, nicht? Egal, was da so an der Brandschutzordnung gestanden hatte vorher. Das stimmt sicherlich, das muss man machen, aber ich würde sagen, die Brandschutzordnung ist aber wichtig, damit es gar nicht erst zum Brand kommt, nicht? Oder dass möglichst wenig Brände passieren, und deswegen ist eben diese Ordnungspolitik aus meiner Sicht eigentlich das Fundament, und alles, was darüber hinaus, also was dann oben drauf kommt, ja gut, das ist dann eben das, wie die Wirtschaft dann wirklich stattfindet.
Ja, okay, also wirklich ein volkswirtschaftlicher Grundsatzbegriff, sag ich mal, ja. Oder eine Grundüberzeugung. Und um dein Beispiel von dem Brand eben nochmal ganz kurz zu nehmen, es hilft natürlich auch, wenn man weiß, dass es Institutionen gibt, die im Brandfall helfen, wenn man auch weiß, wie, oder wenn man, ich sag mal, vorgegebene Wege hat, ne, wenn man weiß, wo man anrufen muss, was dann die Notfallpläne sind, etc. pp.
Genau, richtig.
Sehr schön, gut nachvollziehbar. Vielen Dank dafür. Und wir haben uns im Vorwege ja mal ausgetauscht. Und um jetzt von der Ordnungspolitik mal so ein bisschen in die Unordnung zu kommen, die wir hier gefühlt um uns herum seit einigen Jahren immer ja schlimmer eigentlich spüren, um das mal so auszudrücken, die natürlich insbesondere auch aus einer Person oder von einer Person heraus resultiert, nämlich die US-Regierung, namentlich der US-Präsident Donald Trump, der ganz, ganz viel ja, naja, ich sag mal, nicht so ordnungspolitisch lehrbuchmäßig macht, um das vorsichtig auszudrücken, sondern eher emotional, eher erratisch getrieben ist. Und wenn ich mal so ein bisschen Revue passieren lasse, was einfach in diesem Jahr schon, wir sprechen ja über knapp 2 Wochen, von Seiten Donald Trumps gekommen ist. Wir diskutieren gerade unter Volkswirten und geldpolitisch Interessierten natürlich ganz heiß die FED-Nachfolge und die Art und Weise, wie eben auf Geldpolitik zunehmend Einfluss genommen wird in den USA, abgesehen von anderen Themen, Grönland, Ukraine, Venezuela und. Und was ich besonders bemerkenswert finde, gerade jetzt auch in den letzten Tagen, ist, dass Donald Trump gefühlt alles versucht, selber in die Hand zu nehmen und auch in, du hast es eben so schön gesagt, der Staat stellt die Rahmenbedingungen, aber agiert nicht selber. Aber das, was Trump im Moment macht oder was er so andeutet, ist sehr, sehr stark selber agieren. Wir sprechen ja über möglicherweise die Deckelung von Kreditkartenzinsen. Wir sprechen darüber, dass Institutionellen verboten wird, Einfamilienhäuser zu kaufen oder dass der Staat Hypothekenkredite aufkauft, um die Zinsen zu senken. Also das sind alles natürlich Dinge, da gehen ordnungspolitisch versierten Leuten die Haare hoch, in Anführungsstrichen. Und vor dem Hintergrund vielleicht auch mal so ein bisschen die Einordnung der Entwicklung in den USA. Wie ist dein Blick auf das Thema? Siehst du eine Chance eigentlich, um mal bei dem Thema zu bleiben, wieder Ordnung reinzubringen? Oder kann man irgendwie eine Ordnung erkennen? Oder ja, werden wir uns an diesen Zustand gewöhnen müssen?
Ja, also kurzfristig sehe ich da in den USA tatsächlich wenig Chancen. Also im Gegenteil, es läuft ja gerade in den ersten Tagen des Jahres in die falsche Richtung. Ordnungspolitik würde zum Beispiel heißen, dass es klare Zuständigkeiten gibt, ne? Die Zentralbank ist zuständig dafür, die Preise stabil zu halten. Und in den USA hat sie dann noch das doppelte Mandat, auch den Arbeitsmarkt zu stimulieren. Das heißt also, möglichst für Vollbeschäftigung zu sorgen. Aber sie ist eben zum Beispiel nicht für Finanzpolitik zuständig. Die Finanzpolitik wird dann eben von der Regierung gemacht. Also da gibt es eine klare Aufgabenteilung. Und in der Praxis verwischt das immer stärker, nicht? Und das ist in Notlagen, würde ich sagen, kann man das machen. Und jetzt bringe ich noch einmal einen Fußballvergleich. Und das ist dann auch der letzte für heute, hoffe ich zumindest. Das ist so, wenn eine Notlage da ist, beim Fußball zum Beispiel, könnte sich der Torwart in der 90. Minute, wenn man zurückliegt mit einem Tor, könnte er sich in einen Angriff mit einschalten und versuchen, da irgendwie nochmal ein Tor zu erzielen. Das passiert in der Praxis ja auch. Es ist aber nicht so clever, den Torwart von der ersten Minute mit anstürmen zu lassen. Also das wäre der falsche Weg. Und inzwischen habe ich den Eindruck, insbesondere in den USA, aber auch teilweise leider Gottes in Europa, ist Wirtschaftspolitik tatsächlich so, ja, wie ein Fußballspiel, wo jeder das macht, was er will. Und nicht mehr das, wie der Trainer die Mannschaft aufgestellt hat und klare Aufgaben zugeordnet hat. Das wird am Ende ja ein Spektakel werden beim Fußball. Aber es wird wahrscheinlich nicht erfolgsgekrönt sein, wenn jeder tut, was er will, weil die Ordnung, die Grundordnung, die muss eben erhalten sein. So, und jetzt konkret zu den USA, zur Geldpolitik. Ich denke, also die Diskussion darüber, ob die Zentralbank noch politisch unabhängig oder nicht, muss man immer vorwegschicken. De jure ist sie das, ne? Also de jure ist sie weiter unabhängig. Die Frage ist aber, ist sie es auch de facto? Und da gibt es drei wesentliche Bausteine, wie die Politik es schafft, die Unabhängigkeit der Notenbank einzuschränken. Das ist erstens politischer Druck. Das ist das, was Donald Trump schon seit vielen, vielen Monaten macht und eigentlich schon seit Jahren, obwohl Jerome Powell, der Fed-Präsident, ja von ihm damals eingesetzt wurde, aber hat sich eben nicht so verhalten oder benommen, könnte man fast sagen, aus Sicht von Donald Trump, wie er das gern hätte. Und seitdem attackiert er ihn nur, mehr oder minder unflätig. Und ich muss sagen, da hat der Jerome Powell bis mindestens Mitte letzten Jahres sehr viel Rückgrat bewiesen, dass er darauf nicht reagiert hat, oder er hat ganz souverän darauf reagiert und hat eben die Geldpolitik so gemacht, wie er es gemessen an den makroökonomischen Daten für richtig gehalten hat. Dann kommt ein zweiter Punkt dazu, das ist die Personalauswahl. Man kann natürlich über die Personalauswahl auch schon so ein bisschen den Kurs der Geldpolitik mitsteuern, wenn man also Leute, die besonders ja als geldpolitische Falken gelten, die machen eben was anderes als die als geldpolitische Tauben gelten. Also die Falken sind die eher eine strikte, straffe Geldpolitik machen. Die Tauben tendieren dazu, eher eine lockere Geldpolitik zu machen. Und da ist ja auch Bewegung reingekommen in den letzten Monaten. Erst hat Donald Trump seinen Berater Stephen Miron in den Zentralbankrat geschickt, der immer dafür plädiert, möglichst gleich 50 Basispunkte zu senken, im Gegensatz zu allen anderen. Jetzt ist die Frage, wer wird der nächste Fed-Präsident? Das wird mit Sicherheit jemand werden, der eben auch Politik im Sinne von Donald Trump macht. Und das dritte ist fiskalische Dominanz. Das ist der Fachbegriff dafür, dass eine Geldpolitik, eine Finanzpolitik gemacht wird, die dann ja Schwierigkeiten auslöst, vielleicht in eine Finanzkrise reinführen könnte. Also erst eine Schuldenkrise, aus der eine Finanzkrise resultieren kann. Und wenn sowas droht, dann macht die Zentralbank aus eigenem Antrieb, um größeres Unheil zu verhindern, eine Geldpolitik, die sie eigentlich gar nicht machen wollte. Aber sie kann eben nicht anders, weil dann sagt sie sich, okay, dann ist im Vergleich zu der Finanzkrise ist ein bisschen mehr Inflation das geringere Übel. Und auf diese Weise kann eben ja eine Regierung, die eine sehr expansive Finanzpolitik betreibt, und das tut die amerikanische Regierung, kann dann irgendwann auch ja zu geldpolitischen Maßnahmen führen, die die Zentralbank eigentlich gar nicht machen wollte. Und letzter Satz oder letzter Punkt nochmal dazu. Ich glaube, dass die Geldpolitiker sind ja auch Menschen aus Fleisch und Blut, das sind ja keine Maschinen. Und gerade dieser politische Druck und jetzt die Klage gegen Jerome Powell, das hinterlässt ja Spuren. Also wer will solchen Job nachher noch machen, der irgendwie einigermaßen vernünftig tickt? Also da bleiben dann am Ende nur noch Kandidaten übrig, die ja ideologisch Donald Trump nahestehen und die kein Problem damit haben, die Geldpolitik so zu machen, wie Trump das gerne hätte. Deswegen ist das tatsächlich was, glaube ich, Spuren hinterlässt. Und insofern sehe ich auch ja das sehr, sehr kritisch, was da in der Fed oder mit der Fed im Moment passiert.
Ja, das insbesondere, das kann man wohl sagen, und auch ansonsten dieser erratische Politikstil in den USA senkt eben auch einfach Planbarkeit für Unternehmen, das muss man sagen, ne? Und ja, wenn bis vor einem Jahr die USA der favorisierte Standort waren für viele Unternehmen aus guten Gründen, weil die Energiepreise niedrig sind, ein großer Absatzmarkt da ist, tendenziell wirtschaftsfreundliche Politik umgesetzt wird, dann bedeutet aber diese Unberechenbarkeit natürlich einen ganz, ganz großen Minusfaktor, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Und das ist natürlich dann nochmal ein negativer Punkt in Richtung USA. Also ich glaube, so aus volkswirtschaftlicher Sicht kann man mit Fug und Recht behaupten, das ist ein, ja, flapsig ausgedrückt Harakiri-Kurs, der da gefahren wird. Der kann eigentlich auf Dauer nicht gut gehen.
Ja.
Und wenn wir dann mal zurückkommen, jetzt vor dem Hintergrund dieser Analyse auf unsere Ursprungsthese, kann Europa von dieser zunehmenden Unsicherheit in den USA profitieren? Da gibt es ja so einige Ansätze. Selbst Wissenschaft wird ja attackiert in Amerika. Den großen bekannten Unis, die in vielen wissenschaftlichen Aspekten sehr führend sind weltweit, wird ja massiv Geld entzogen. Also kann Europa davon profitieren, Wissenschaft anzulocken, vielleicht für Unternehmen eben auch der berechenbarere Standort zu sein. Und jetzt überspitze ich mal ein bisschen, wenn Europa sich fokussiert weltweit als Hort der Demokratie, der Meinungsfreiheit, der Marktwirtschaft, der Wissenschaftsfreiheit, vielleicht des Freihandels, also alles das, was in China in Teilen sowieso nie vorhanden war, und was in Amerika sukzessive unter Druck kommt, könnte in Europa vielleicht so ein eigenes Systemangebot weltweit anbieten, was eben für, ich sage jetzt mal allgemein ausgedrückt, schlaue Köpfe, produktive Unternehmen interessant sein könnte.
Ja.
Hältst du das für Fiktion, für eine Träumerei oder würdest du sagen, nee, das ist ein realistisches, also das ist eine Chance, die da ist?
Ja, du hast die Frage ja geschickt formuliert, ne? Europa, also kann Europa davon profitieren? Also bei der Frage kann, würde ich sagen, ja. Wenn jetzt die Frage wäre, wird Europa profitieren, da wäre ich eben nicht mehr so sicher. Also man muss grundsätzlich sagen, dass ja trotz Donald Trump ist Amerika natürlich wesentlich unternehmensfreundlicher oder in Teilen auch wegen Donald Trump. Ja, also das heißt Deregulierung, niedrige Steuern, also das sind ganz klare Standortvorteile für die Amerikaner. Die Amerikaner haben höheres Trendwachstum, also das heißt also die zugrunde liegende Stärke der amerikanischen Wirtschaft, die ist, ich würde jetzt nicht sagen, immer noch intakt, weil alles das, was du beschrieben hast, dieser Vertrauensverlust, der da ist in Amerika oder in die Institution, in die Regierung Amerikas, das ist natürlich ein Nachteil. Das wird sich perspektivisch, wenn es so weitergeht, dann auch auf das Trendwachstum auswirken. Aber kurzfristig ist es immer noch so, dass Amerika eben eher das Land des freien Unternehmertums ist. Du hast eben gesagt, du hast einiges aufgezählt, was Europa machen könnte. Natürlich ist es so, wenn plötzlich in Amerika oder wenn Amerika als Standort weniger interessant und attraktiv ist, dann guckt man nach Alternativen. Und da könnte Europa natürlich, wenn sie vernünftige Angebote machen, auch für Wissenschaftler interessant sein, für Unternehmen interessant sein. Aber dafür ist es nötig, dass Europa eben auch wirklich dann marktwirtschaftlich agiert. Und das ist leider Gottes in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren oder wie viele Jahre auch immer, jedenfalls in der Vergangenheit, ist das doch sehr, sehr vernachlässigt worden, nicht? In Europa war man eher darauf aus, eine schöne Welt zu bauen, irgendwie eine inklusive Welt zu bauen, eine ökologische Welt zu bauen. Damit einhergegangen ist aber eben auch ein unglaublich dichtes Regulierungsnetz und am Ende eben auch relativ mickrige Wachstumsraten. In Deutschland ist es besonders mickrig geworden, weil wir seit Jahren gar nicht mehr wachsen. Und hier brauchen wir, glaube ich, dann schon auch eine mentale Wende und den Willen auch wieder wirtschaftlich zu wachsen. Also wir haben ja hier in Deutschland eher darüber diskutiert, ob wir überhaupt noch Wachstum brauchen oder nicht, weil uns geht's ja schon so gut. Und das sind Voraussetzungen, die erstmal noch geschaffen werden müssen. Grundsätzlich haben wir auch noch das Problem in Europa, dass wir jetzt durch den Krieg in der Ukraine sind wir eher wieder dabei, die Friedensdividende zu verlieren. Wir müssen in Rüstung investieren, also das Geld fehlt an anderer Stelle. Also ich würde sagen, wir werden die Frage, die du eingangs gestellt hast, heute nicht beantworten abschließend. Es gibt eine Chance, aber ob wir die Chance auch nutzen, müssen wir noch abwarten. Da muss noch einiges passieren.
Ja, okay. Wobei ich finde oder ich glaube an den Wirkungszusammenhang, Druck, externer Druck nimmt zu und der nimmt in Europa auf Politik und auch auf Unternehmen, auf die Gesellschaft auch. Das ist nicht nur die Politik, die sich ändern muss.
Ja.
Ich finde, der nimmt schon enorm zu und so ganz kleine positive Ansatzpunkte gibt es. Natürlich geht hier alles viel langsamer, als wenn es autokratisch angeordnet wird, aber wenn ich schaue, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung ein bisschen relativiert wird, Lieferkettenpflichten ein bisschen zurückgenommen werden, die Bundesbank fordert, kleine Banken regulatorisch ein Stück weit zu entlasten. Also sind alles so kleine zugegebenermaßen Punkte, ist nicht der große Wurf. Aber man könnte vielleicht sagen, es kommt ein bisschen was doch tatsächlich in Gang. Also vielleicht nutzen wir die Chance, mal schauen. Aber Jan, lass uns in dem Kontext noch auf einen Punkt eingehen. Was wir auch gemerkt haben im letzten Jahr 2025 ist ja, dass durchaus auch der Dollar als in seinem Status als Weltleitwährung ein Stück weit Schaden nimmt, eben von dieser politischen Konstellation in den USA. Und da gab es verschiedene Ansätze ja auch schon in der Eurozone. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat beispielsweise mal gesagt, wir haben die Chance auf einen Global Euro Moment und sagt, der Euro könnte ein bisschen was von diesem Status als Weltleitwährung, den der Dollar verliert, übernehmen. Sie hat hier ins Spiel gebracht, zum Beispiel dann einige Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Deutschland oder Europa muss stärker wachsen, muss attraktiver sein vom Standort. Das sind die Punkte, die wir hatten. Europa muss verteidigungsfähig sein. Und Europa braucht ein Euro-Safe Asset, also mehr europäische Bonds. Ohne das Thema jetzt ganz groß zu machen, aber wie ist dein Blick so aus ordnungspolitischer Sicht gerade auf dieses Thema? Also das heißt eben, wenn internationale Anleger in Krisenphasen nicht nur in den Dollar flüchten, wie sie es früher gemacht haben, sondern auch in den Euro flüchten wollen, dann brauchen sie idealerweise so zumindest die Theorie, europäische Anleihen, die sie kaufen können, also für die ganz Europa haftet und müssen sich nicht entscheiden zwischen italienischen, deutschen oder französischen.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich schon von Beginn an, also seit Geburt des Euro praktisch die Hoffnung groß war, dass der Euro als Weltreservewährung deutlich an Gewicht gewinnen könnte. Das ist bis heute nicht gelungen. Und einen der wichtigen Gründe hast du eben genannt, dass eben der Anleihemarkt zu klein ist, dass der riesige Vorteil der Amerikaner, dass ihr Kapitalmarkt, ihr Anleihemarkt so groß ist und so aufnahmefähig ist, dass er quasi bis heute mehr oder minder konkurrenzlos ist, aber es ist eben immer noch die dominierende Stellung. Ich glaube, 60% aller oder rund 60% aller Währungsreserven sind in den USA weiterhin angesiedelt. Der Euro ist so bei 20% ungefähr. Wäre es so, dass wir einen größeren Anleihemarkt hätten in Europa, also praktisch Euro-Bonds, die wir zum Teil, auch wenn sie nicht so heißen, aber in Teilen haben wir es schon, aber das ist alles noch viel zu kleinteilig, dann wäre das sicherlich attraktiv. Damit hängen natürlich dann wieder ganz viele Dinge zusammen, die du zumindest so im Nebensatz schon mit angedeutet hast, weil Gemeinschaftsanleihen bedeutet eben auch gemeinschaftliche Haftung. Und wenn die Wirtschaften, also die einzelnen Länder sehr unterschiedlich sind, dann ist die Frage, ob am Ende die großen Volkswirtschaften, die vergleichsweise solide dastehen, bereit sind, ihre Bonität sozusagen den vergleichsweise schwächeren Ländern mitzuleihen. Wobei da ist im Moment ja ein bisschen was, ändert sich oder hat sich ja schon ein bisschen was geändert, weil die großen Volkswirtschaften, die vor 10 Jahren während der Euro-Krise noch die, ja, praktisch die Parade oder die Zugpferde in der Eurozone waren, wie insbesondere Deutschland, da ist im Moment Nullwachstum, während die damals schwachen Länder, die denen geholfen werden musste, Griechenland, Spanien, Zypern, die haben höhere Wachstumsraten derzeit und sind praktisch die Zugpferde der Eurozone. Ja, also wird sich zeigen, aber auf jeden Fall ist es so, dass der Dollar immer noch sehr stark davon profitiert, dass es keine ernstzunehmende, also keine richtige Alternative gibt. Und ich sage immer, bleibt eben bis auf Weiteres die Weltleitwährung aus Mangel an Alternativen.
Ja, mit Sicherheit ist das so, auch wenn man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass der Anteil der, ich sag mal, Dollar-Devisenreserven sukzessive abnimmt. Das aber stimmt, das fließt genau, nicht alles richtig in den Euro, sondern auch ins Gold beispielsweise ins Gold, oder genau, in andere Assets.
Ja, richtig.
Und nochmal zum Thema Deutschland. Immerhin steigen in Deutschland jetzt auch die Schulden, also etwas flapsig ausgedrückt, also man nähert sich an. Aber wenn wir jetzt schon über verschiedene Währungen sprechen und du ja für ein Schweizer Haus arbeitest, Jörn, wollen wir die Chance nochmal nutzen, dass wir dich hier haben und nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Schweiz werfen auch.
Ja.
Da haben wir ja vor allen Dingen auch in Sachen Handelskonflikt böse Schlagzeilen gelesen in den letzten Wochen und Monaten. Also die Schweiz ist ordentlich unter Druck gekommen, vor allem, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der Zoll war, den Trump erstmal angeordnet hat, aber abstrus hoch für eine sehr exportorientierte kleine Volkswirtschaft für die Schweiz natürlich ein riesengroßes Problem.
Ja.
Und jetzt gibt es aber mittlerweile einen Zolldeal und trotzdem die besondere Situation oder damit zusammenhängt auch die besondere Situation, dass weiter der Franken sehr, sehr fest geht. Auch das kennen wir aus Deutschland zu früheren D-Mark-Zeiten. Das bedeutet natürlich immer, dass Unternehmen sich auch sehr, sehr stark anpassen müssen, sehr wettbewerbsfähig sein müssen, um diesen Exportnachteil auszugleichen. Nur so ein paar Fragmente, die ich jetzt angesprochen habe. Wie ist dein Blick auf die Schweiz, auf die Schweizer Volkswirtschaft vor dem Hintergrund, sag ich mal, dieser unordentlichen Zeiten, die wir weltweit haben.
Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass die Schweiz schon, also aus Sicht eines Marktwirtschaftlers, hat natürlich gewaltige Vorteile gegenüber der Eurozone. Also das sieht man, ist jetzt nicht nur so eine Erzählung, sondern man kann sich im Prinzip alle Standortfaktoren angucken, alle Indikatoren, Wettbewerbsindikatoren, Glücksindikatoren, also alles mögliche, Staatsverschuldung. Also überall ist die Schweiz eigentlich besser dran. Das hat aber den Preis, dass eben die Schweiz ja wirklich der, ja, so einer der letzten wirklich sicheren Anlagehäfen ist. Das heißt, viele Anleger, die auf der Suche nach einem sicheren Hafen sind, die steuern die Schweiz an. Und das bedeutet, dass die Währung aufwertet und dass schon seit vielen Jahren starker Aufwertungsdruck da ist. Und das wiederum ist für die exportorientierte Wirtschaft, du hast es eben angedeutet, natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Das hat aber wiederum den Vorteil, dass dieser permanente Anpassungsdruck auch dazu führt, dass die Unternehmen sich eben angepasst haben und heute mit Wechselkursniveaus zurechtkommen, wo man vor 10 Jahren gedacht hätte, das ist das Aus der für die exportorientierte Wirtschaft. Also man hat sich angepasst, man kommt damit zurecht, dass der Wechselkurs heute eben ja, bei 0,93 steht da, glaube ich, aktuell. Damit kommt die Wirtschaft zurecht, aber die Zentralbank hofft natürlich immer oder tut auch alles dafür, dass der Aufwertungsdruck ein bisschen reduziert wird, dass es nicht noch höher steigt, zumindest nicht schnell noch höher steigt. Den Handelsdeal hast du angesprochen, also Deal ist in dem Fall ja das falsche Wort eigentlich, also als Ende Juli, Anfang August Donald Trump für viele Länder niedrigere Zölle verkündet hat, als das, was er da bei seiner großen Show am 2. April letzten Jahres gemacht hat. Da war die Schweiz eines der wenigen Länder, das offenbar abgestraft werden sollte, nicht? Also zusammen mit Brasilien und Kanada hat die Schweiz da die höchsten Zollsätze bekommen, 39%. Und wenn man dann weiß, dass auf Länderebene die USA der wichtigste Handelspartner für die Schweiz ist, dann ist das natürlich verheerend gewesen. Das war eine riesen Schockmeldung. Inzwischen ist da aber auch ein Deal getroffen, sodass jetzt wieder, ja, sozusagen auf Augenhöhe mit der Konkurrenz aus der Eurozone Handel getrieben werden kann. Das Thema ist also ein Stück weit runtergekocht, aber leider Gottes, bei Trump weiß man ja nie, was als nächstes kommt. Nur Stand jetzt ist es so, dass dieser ganz große Zollschock erstmal überwunden ist.
Also und die Schweiz kommt weiterhin gut zurecht. Und als damals dieser hohe Zollsatz kolportiert wurde, da hieß es, der ein oder andere meinte, vielleicht rückt die Schweiz näher an Europa ran.
Ja.
Die Schweiz wird wahrscheinlich, so weil sie gut zurechtkommt, allein bleiben.
Oder das denke ich auch, ja, das denke ich auch. Aber ganz interessant vielleicht noch für dich als Volkswirt, auch wenn ich hier mit Schweizer Volkswirten spreche, die argumentieren oft auch so, wie wir in Deutschland das tun. Also der Standort ist gar nicht in Ordnung, ne? Also da sagen die über die Schweiz dann. Die klagen also auch, allerdings auf wesentlich höherem Niveau, weil hier ist schon vieles doch, also viele makroökonomische Kennzahlen sind deutlich besser als in der Eurozone. Aber zufrieden sind die Volkswirte ja auch nicht. Also vielleicht sind wir als Volkswirte, oder ich zähle mich zumindest mal dazu, ich will ich dann nicht in Sippenhaft nehmen. Vielleicht ist man als Volkswirt einfach immer zu genau und orientiert seine Einschätzung zu sehr an dem, was so im Lehrbuch steht und weniger an der Realität. Ne?
Das mag sein, wobei es ja auch eben die kritischen Stimmen braucht, um auf Dinge, das die stimmt, nicht funktionieren, genau.
hinzuweisen. Deswegen machen wir das ja eigentlich alles.
Ich drehe das jetzt mal ins Positive.
Das finde ich gut so.
Sehr schön. Ja, Jörn, vielen Dank. Ich komme mal zurück zu unserer These und versuche mal ein Fazit zu formulieren. Du hast es im Grunde genommen schon vorweggenommen und das würde ich jetzt auch mal zum Schluss nochmal wieder aufgreifen. Also Europa kann profitieren von dieser Unordnung. Durch ein Stück weit die Ordnung, in Anführungsstrichen, die hier noch herrscht. Ich nenne es jetzt mal so, wenn es seine Hausaufgaben macht. Also das passiert nicht von allein, sondern dafür müssen ganz, ganz viele Dinge eben angepackt werden. Wir haben die teilweise angesprochen.
Ja.
Damit sind wir am Ende unserer Zeit. Jörn, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich glaube, wir haben einen profunden Rundumschlag gemacht von den USA über Europa bis in die Schweiz.
Ja, genau.
Klasse.
Vielen, vielen Dank für die Fragen und vielen Dank für die Einladung. Das hat großen Spaß gemacht.
Ganz auf meiner Seite, hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr gern können wir das wiederholen bei nächster Gelegenheit. Und mir verbleibt noch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, zu sagen, wir werden natürlich eine neue Folge des Podcasts aufnehmen in ungefähr 2 Wochen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin guten Start in das neue Jahr 2026, ein sehr gutes 2026 und verabschiede mich bis dahin, Ihr Carsten Mumpen.